Deutschlandfunk. Das Feature.
July 22, 2001.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Norwegen ist heute Ziel mehrerer Anschläge geworden. Am Nachmittag explodierte eine Bombe.
Auf den 20 Etagen sind fast alle Fenster zerborsten.
Bislang blieb Norwegen von Anschlägen verschont. Jetzt traf es das Land dafür mit voller.
Die Druckwelle der Bombenexplosion reichte mehrere hundert Meter weit.
Fast 70 Kinder und Jugendliche richtete er auf der Insel Utøya hin.
Mutmaßlich die Tat eines rechtsextremen Norwegers.
War og en av dem som har gått bort, er en tragedie. Tilsammen utgjør tapet en nasjonal tragedie.
This tapestry was hanging in the lobby when Anders Behring Breivik left the bomb outside the building. Of course, this tapestry was damaged.
Der Teppich hing in der Lobby des Regierungsgebäudes. Anders Breivik zündete die Bombe draußen. Natürlich wurde der Teppich dabei beschädigt.
And there was a big discussion afterwards between Norwegian art historians.
Dann gab es eine große Diskussion unter norwegischen Kunsthistorikern.
What were you going to do with this big tear in the tapestry?
Was machen wir mit diesem Riss?
Gewebte Geschichte. Die Textilkünstlerin Hanna Rüggen. Feature von Marietta Schwarz.
Jo, det er veldig, veldig rart.
Das ist wirklich seltsam.
Det er egentlig nesten rørende at et teppe som...
Es ist beinahe schon rührend, dass ein Teppich, der für das Hochhaus im Regierungsviertel angefertigt wurde, damit Politiker jeden Tag mit ihm konfrontiert werden, und der als ein Testament für die Liebe als politische Kraft gilt, dass genau dieser Teppich dem schlimmsten Angriff, den Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, zum Opfer fällt. Man kann es fast nicht glauben. Es ist irgendwie unwirklich.
Well, we mended it.
Wir haben ihn geflickt.
But we left it visible.
Aber wir haben die Narben sichtbar gelassen, die die Bombe überall auf dem Teppich hinterlassen hat.
Showing that this right-wing extremist,
um zu zeigen, dass dieser Rechtsextremist es nicht geschafft hat, alles zu zerstören, wofür Norwegen steht. Die Demokratie, den Wohlfahrtsstaat. Der Teppich heißt We are living on a star. Und Hanna Rüggen wollte mit diesem Werk ja gerade zeigen, dass die Liebe immer überlebt. Zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen den Völkern. Es ist also ein schönes Symbol für die Kraft gegen das Böse. Aber Sie sehen die Wunden.
Asild Atzen steht im Treppenhaus des Nordenfjelske Kunstindustriemuseum, des Kunstgewerbemuseums in Trondheim. Sie ist die Direktorin, läuft jeden Tag mehrmals an dem verwundeten 12 Quadratmeter großen Teppich vorbei. Unten rechts sieht man noch eine lange Narbe.
We often, when we talk to our younger audience about Hanna Rüggen, we talk about the comics and the way images has been used for.
Wir sprechen tatsächlich oft über Comics und die Art, wie Geschichten seit tausenden Jahren in Bildern erzählt werden. Hanna Rüggen setzt das ein. Sie beginnt mit einem Ereignis, aus dem sich dann eine Geschichte auf dem Teppich entwickelt.
We are living on a star. 1958. Viel Blau. Ein braunes Oval spannt sich wie ein großes O über die gesamte Fläche. Außerhalb dieses O's erkennt man Sterne, den Mond, einen Globus. Und vieles erkennt man auch nicht so genau. Vielleicht sind das andere Planeten. Vielleicht auch kleine Raumschiffe. Oder unbekannte Lebewesen. Innen wird das Rund von einem nackten, sich umschlingenden Paar dominiert. Frau und Mann. Mutter und Vater. In der Mitte, auf einem horizontalen Streifen, zwei Säuglinge. Und um dieses Paar herum, Köpfe, Hände, Werkzeuge. Alles ist voll mit Details.
Der Teppich erinnert an ein antikes Mosaik ebenso wie an mittelalterliche Volkskunst. Enthält aber auch Spuren von Comic und Science Fiction. Er ist zugleich figürlich, abstrakt und ornamental.
Diese Ornamente findet man häufig bei Hannah Rüggen. Zum Beispiel der achtzackige Stern, ein ganz traditionelles Symbol in der schwedischen und norwegischen Volkskunst. Sie hat immer Referenzen aus biblischen Geschichten, aus Volkskunst, aus der Kunstgeschichte. Das inspiriert sie und sie entwickelt eine sehr eigene künstlerische Sprache, die immer in der Tradition wurzelt.
We are living on a star. Hannah Rüggen hat diesen Teppich 1958 für das Regierungsgebäude in Oslo fertiggestellt, nach 13 Monaten Arbeit. Und seit er die Spuren des Attentats von Anders Breivik trägt, hängt er hier in Trondheim im Kunstgewerbemuseum mit der größten Hannah-Rüggen-Sammlung weltweit. Aber von Dauerausstellung kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen, sagt Asshild. Seit ein paar Jahren werden die Teppiche von Hannah Rüggen ständig an andere Museen verliehen.
Hannah was loaned to Documenta in 2012.
Und seit der Documenta 2012 klingelt mein Telefon unaufhörlich.
Asshild zählt auf, wo Hannah Rüggen die letzten Jahre ausgestellt wurde. Documenta 2012. 2015 gab es eine Einzelausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst Malmö. Anschließend in Oslo im Nationalmuseum. 2017 folgte eine Retrospektive in Oxford. Und nun gibt es die erste Einzelausstellung in Deutschland in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main. Zeit ihres Lebens war Hannah Rüggen zumindest im skandinavischen Raum eine bekannte Künstlerin. Mit ihrem Tod 1970 geriet sie in Vergessenheit. Wer war diese Frau und warum wird sie jetzt wiederentdeckt?
Schon als Kind war ich eine rote Revolutionärin.
Hannah Rüggen kam 1894 im schwedischen Malmö als Kind einer Arbeiterfamilie zur Welt. Sie wurde Lehrerin und in diesem Beruf nicht glücklich. Die Kunst hat sie mehr interessiert. Zunächst die Malerei, dann das Weben. Hannah Rüggen war Autodidaktin. Sie lebte als Selbstversorgerin, abgeschieden mit Mann und Kind auf einer Insel nahe Trondheim.
Ich bin keine Weberin, die sich einfach hinsetzt und das Bild eines Ausflugs auf einem See oder einer Reise webt. Sondern ich möchte den Menschen mit jedem meiner Teppiche etwas sagen. Da liegt der Unterschied. Es gibt die, die das Meer abbilden oder einen großen Gobelin mit vielen Menschen darauf. So webe ich nicht. Ich möchte, dass der Teppich lebt, genau wie ein Bild lebt. Es soll etwas aussagen über das, was ich meine.
In den 1930er, 40er Jahren, zur Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus in Europa landeten die Köpfe von Hitler, Mussolini und dem norwegischen Nazi- und Literatur-Nobelpreisträger Knut Hamsung auf Rüggens Wandteppichen. Aber auch die der Gegenseite. Karl von Ossietzky, Lieselotte Herrmann, Albert Einstein. Später auch die der lokalen Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besatzung in Norwegen.
Ihre Kunst ist politischer Aktivismus. Sie wurde zu ihrer Stimme. Sie war extrem politisch engagiert, sowohl was Konflikte in Norwegen als auch internationale Konflikte betraf.
Marit Paske ist Kunsthistorikerin und Hannah Rüggen Biografin.
Und durch ihre Kunst trug sie ihr Engagement hinaus in die Welt. Das können wir an ihren Teppichen sehen, zum Beispiel am Äthiopien-Teppich, mit dem sie ihre Solidarität mit den Äthiopiern kundtun wollte und auf dem sie einen Mann einen Speer durch Mussolinis Kopf stoßen ließ.
Äthiopien, 1935. Der Teppich ist horizontal in zwei Streifen geteilt. Unten ein schlichter, beige-brauner Hintergrund. Lediglich unterbrochen durch geometrische Formen. oben ein Bildstreifen, der zunächst von horizontalen und vertikalen Linien dominiert ist. Aber da sind auch Gesichter. Eine afrikanische Frau. Ein weißer Mann, der ein Sonnenkreuz trägt. Das Symbol der norwegischen Faschisten. Haile Selassie, der letzte Kaiser von Äthiopien, dessen Land von Italien 1935 okkupiert wurde. Und schließlich, ganz rechts, der Mann mit dem Speer.
Hanna Rücken schrieb über Äthiopien in einem kurzen Gedicht.
Ein Stegreif, Spontanwerk, in Eile gewebt. Schwarze Köpfe, weiße Diplomaten, zwischen Clubs und Speeren. Und meine Entschlossenheit. And throughout my determination, Mussolini mit dem Speer eines schwarzen Mannes aufzuspießen.
Am 3. Oktober 1935 begann der Abessinienkrieg. Haile Selassie musste fliehen. Seine Worte gingen in die Geschichtsbücher ein.
Heute sind wir dran. Morgen seid ihr an der Reihe.
Dieser Äthiopien-Teppich von Hanna Rücken wurde 1937 sogar auf der Weltausstellung in Paris gezeigt und zensiert. Der rechte Teil mit Mussolinis Enthauptung musste nach hinten umgeschlagen werden, weil die Franzosen den Duce damals noch als Alliierten gegen Hitler betrachteten. 3 Jahre später begann Adolf Hitler seinen Feldzug durch Europa. Auch Norwegen wurde besetzt.
Sie wollte, dass ihre Äußerungen gehört werden. Dass die Leute irgendwie dazu Stellung nehmen. Interessant an dieser Stelle ist, es gibt mehrere norwegische Künstler, die politisch aktiv sind. Aber nur wenige beschäftigen sich mit internationalen Konflikten. Damit steht sie so ziemlich alleine da, diese auch in ihre Motivpalette aufzunehmen.
Is there a tradition in putting political content on woven material in Scandinavia?
No.
Marit Paas gesagt, bis zu Hanna Rücken kamen politische Inhalte in der skandinavischen Webtradition nicht vor.
Ah, so that was completely new.
Yeah. Yeah, that was a break.
Das war ein Bruch.
In addition to that, she wasn't continuing this tradition of male artists making the cartoons.
Zudem hat sie ja auch mit der klassischen Rollenverteilung gebrochen, die nämlich vorsah, dass der Mann Skizzen liefert, die von der Frau am Webstuhl dann umgesetzt werden. Sie hingegen hat die Tapisserien wie Gemälde behandelt.
Wie ein Maler mit der blanken Leinwand konfrontiert ist, so sollte der Weber ebenfalls vor dem leeren Webstuhl sitzen. Ohne Vorlagen, ohne andere Hilfsmittel. Der Weber soll den Teppich direkt aus seiner Imagination kreieren. Nur dann kann Weben Kunst sein.
Okay, so you mean it's a gender discussion?
Is a gender discussion?
Hier geht es zum einen um das Gender-Thema, aber zugleich auch um die Frage, was der Zweck solcher Wandteppiche sein soll.
If you just like transfer a motif from
geht es nur darum, ein Motiv aus dem zeichnerischen, malerischen auf die Weberei zu übertragen?
But if you actually use the tapestry
oder benutzt du den Webstuhl wie eine Leinwand,
freely,
ganz frei?
Then it is something else.
Okay.
Yeah.
Als ich nach Orlanger kam, hatte ich gerade erst damit angefangen, in einem Rahmen zu weben. Hans liebte es, alle möglichen Sachen zu erfinden. Als er sah, wie unglücklich ich auf diesem abscheulichen Ding namens flämischer Webstuhl war, verfiel er der Idee, mir einen Webstuhl zu bauen, an dem praktisch und gut zu arbeiten sein würde. Ich nannte ihn immer meine Harfe, auf der ich spielte. Und so war es auch, ganz buchstäblich. Die Kettfäden waren die Saiten, und meine Finger huschten zwischen ihnen hinein und wieder hervor. Auf diesem Webstuhl habe ich alle meine Wandteppiche gewebt und webe ich noch heute. Hans setzte ein Fenster in das Dach über dem Webstuhl und über dem Wohnzimmer, in dem er selbst malte. So hatte jeder von uns sein eigenes Atelier.
Im März 1924 zog Hanna Rücken mit ihrem Mann Hans nach Orlana. Im Mai kam ihre Tochter Mona zur Welt. Mit dem Schnellboot ist man heute innerhalb von 45 Minuten da, von Trondheim. Früher war es wohl ein beschwerlicher Weg. Hans hatte ein Bauernhäuschen und 5 Hektar Land geerbt. Das Grundstück war seit langem unbewirtschaftet und es gab weder Strom noch Wasser. Die drei führten ein spartanisches Leben, aber sie waren unabhängig.
What I find interesting as well is that they both went to Alama and lived as a self-sufficient farmer.
Dieses Selbstversorgerleben in Orlana ist ja im Prinzip schon ein Vollzeitjob. Dabei war Hanna doch vom Weben besessen.
Yeah, I think she used the possible spare time they had.
Das bisschen Zeit, das übrig blieb, haben sie beide für ihre Kunst genutzt.
But it must have been extremely hard.
Es muss aber extrem hart gewesen sein.
And he wanted to be a farmer.
Hans wollte dort leben.
He was very attached to the nature.
Er mochte die Natur und die Umgebung.
And she did become very attached to it too.
Hanna entwickelte dann aber auch eine große Zuneigung.
And she loved the animals.
Und sie liebte Tiere.
Der Umzug in die Einöde war eine Überzeugungstat. Der Rückzug in die Natur, die Liebe zu den Tieren. Die Rückens hielten sich Schafe, Hühner und Gänse.
They had a cow, they had a horse, they had sheep.
Es gab ein Schwein namens Nils, das Pferd Raumera. Und die Kuh hieß Metta.
Metta war eine Freundin und Familienmitglied. Oft habe ich mir gewünscht, ich könnte sie im Wohnzimmer halten. Wie in alten Tagen, als die Leute noch mit ihren Tieren zusammenlebten.
Interessant ist, dass Hanna und Hans die üblichen Rollen tauschten. Er war ja auch Maler, kümmerte sich aber vorwiegend um Haus und Hof. Hanna hingegen stürzte sich in die Kunst, ins Weben. Das alte Bauernhaus der Rückens existiert nicht mehr. Aber immerhin hängen im Kulturcenter von Orlana einige Teppiche. Im Rahmen einer kleinen Hanna-Rücken-Triennale. Die Leiterin, Tina Andresen, tritt vor die Tür und schaut in den Himmel.
She loved the landscape, she loved the light, she loved the atmosphere and she loved the nature.
Hanna Rücken liebte die Landschaft. Sie liebte das Licht, die Atmosphäre, die Natur.
Because there is a changing light. Norway is known for the changing
Norwegen ist bekannt dafür, dass sich das Wetter ständig ändert. Und damit ändert sich auch das Licht.
But here in the landscape, which is flat,
und hier ist die Landschaft flach. In der Ferne sieht man die Berge. Und auf dem Wasser spiegelt sich alles. Das unterstreicht das nochmal. Das Licht, das im Wasser reflektiert wird, die grünen Berge und diese sich überlappenden Farbtöne. Fantastisch.
Gewöhnliche Flechte, Heidekraut, Birkenblätter, Föhrenrinde, Weidenrinde, Haarkappenmoos, Vogelkirsche, Strauchflechte, Wacholder, Labkraut.
Und wir wissen ja, dass Hanna Rücken die Natur sehr kreativ genutzt hat, auch intensiv für ihre Kunst. Sie scherte die eigenen Schafe, hat selbst gesponnen und sie färbte mit pflanzlichen Pigmenten.
There are a few tapestries where we know that she used chemical colors, as for instance.
Nur einmal in ihrem Vietnam-Teppich hat sie künstliche Farbstoffe eingesetzt, um die im Krieg eingesetzten Chemiewaffen zu versinnbildlichen. Aber sonst ausschließlich natürliche Farbstoffe aus Baumrinde, Blättern, Pflanzen.
Roter Farbstoff, Blutwurz, Potentilla erecta. 4-blättrige Einbeere, Paris quadrifolia. Gelber Farbstoff, Sauerampferwurzel. Grün, aus dem Stängel geschnittener Blätter. Die Farbstoffmischung muss fein zerrieben, an einem warmen Ort gelagert und jeden zweiten und dritten Tag mit Pisse besprenkelt werden. 3 Wochen lang warm stehen lassen, dabei abdecken, um Fliegen abzuhalten.
Det er litt vanskelig, for Hanna var jo egentlig så rikt menneske, og jeg kjente jo ikke Hanna Ryggen på så godt at jeg kan si at jeg var venn med henne, men jeg var i hvert fall såpass mye venn med henne at jeg ofte var hjemme hos henne.
Der inzwischen 91-jährige Zeitgenosse Hakon Bleken ist ein örtlich bekannter Künstler. Wie viele andere Männer, es waren vornehmlich Männer, durfte er, wie er sagt, seinen Urin für die Herstellung von Pissblau abliefern. Es galt als Auszeichnung, von den Rüggens eingeladen zu werden und einen urinalen Beitrag leisten zu dürfen.
Gelb mit Sauerampferwurzel. Das Garn in Molke zusammen mit den Wurzeln sieden, warm in einen Bottich legen und Pisse darüber gießen. Mit kaltem Wasser abspülen und an einem warmen und schattigen Ort aufhängen. Kann auch mit Birkenblättern aufgesotten werden. Zerschnittener Teufelsbiss, Sukisa pratensis, Blätter in Wasser sieden, zusammen mit dem Garn, dann herausnehmen und auf ein Stück Grasnarbe legen und mit kalter Asche bestreuen. Ein Stück Grasnarbe mit der grünen Seite nach unten drauflegen. Die Wolle kann auch grün gefärbt werden, wenn man sie mit Asche direkt auf das Gras legt.
Det betydde at hun var økonomisk uavhengig av produksjon.
Ihre Produktion war nicht auf das Geld anderer angewiesen. Sie konnte alles selbst herstellen. Das wiederum bedeutete, dass sie die Kontrolle über alle Produktionsmittel hatte. Alle Elemente des Prozesses lagen in ihrer Hand. Und darum konnte sie sich auch in großen Formaten ausdrücken. Die ließen sich auch ohne große Umstände versenden, sogenannte Portable Murals. Und das hatte für sie auch wieder eine besondere Bedeutung. Es dauerte so lange, diese Teppiche herzustellen. In dieser Arbeit fand sie eine Art Ruhe. Sie hatte eine Langsamkeit für sich gefunden, die ihr ein Bedürfnis
war.
Der kreative Prozess beginnt bei ihr, wenn sie draußen in der Natur ihre Pflanzen sammelt, die sie zum Färben braucht.
And I think there's a parallel to the artists and crafts people of today.
Ich sehe da auch eine Parallele zu heute, wo Künstlerinnen und Künstler wieder mit textilen Materialien oder Keramik arbeiten. Das kommt zurück und ist inzwischen auch auf den großen Biennalen und Triennalen zu sehen. Im Digitalzeitalter entdecken viele in diesen Materialien wieder die Wurzeln des kreativen Prozesses.
Das bestätigt auch die Künstlerin Caroline Achintre, die den einzigen Lehrstuhl für textile Kunst in Deutschland innehat, nämlich an der Hochschule Burg Giebichenstein. Sie beobachtet, dass sich ihre Studierenden aufs Häkeln, Stricken, Nähen, Tuften und eben auch das Weben stürzen.
Generell würde ich sagen, dass der Prozess bei der Kunst und nicht nur das Konzept wieder mehr in den Mittelpunkt geraten ist. Die Ideenkunst die hat sich dann so ein bisschen erschöpft und dass halt Künstler und Künstlerinnen wieder mehr interessiert sind, auf dem Wege, auf dem künstlerischen Prozess Entscheidungen zu fällen, die auch aus dem Material heraus entschieden werden. Diese Intensivierung und diese Zeit, die da reinfließt, die verstärken die Message, weil es eben nicht nur ein Abbild ist, sondern halt wirklich letztendlich alle Fasern dieses Objektes spielen dazu bei, um dieses Gesamtobjekt entstehen zu lassen. Das ist anders als bei einem Foto oder auch bei einer Malerei.
Caroline Achintre arbeitet selbst viel mit Wolle, aber auch Keramik. Sie nennt es Domestic Material. Sie stellt zum Beispiel mit einer Tuftmaschine fluffige, gleichzeitig sehr archaisch wirkende Wandbehänge her.
Der Sigmund Freud hat ja über das Unheimliche gesprochen, Sachen, mit denen man schon vertraut ist, die sich im eigenen Heim bewegen oder mit einem leben. Und plötzlich sieht man die mit ganz anderen Augen und hat Angst davor. Ein unprätentiöses, ein einfaches Material, wie Wolle zum Beispiel, ein einfach zugängliches Material.
Umgekehrt kann man in einem durchdigitalisierten, technologisch geprägten Umfeld das Handgemachte als das Fremde neu erfahren. Indem sich auch die körperliche Arbeit lesen lässt, die Mühen des Prozesses. Im Begriff Domestic steckt natürlich auch das Weibliche. Das Weben sei lange Zeit als Kunsthandwerk oder Frauenkunst verschrien gewesen.
Auf jeden Fall, ganz sicher. Anne Albers ist ja überhaupt nur zum Weben gekommen, weil sie in der Malerei nicht aufgenommen wurde damals, weil Frauen damals keine Malerei studieren durften.
Auch Anne Albers, Weberin am Bauhaus und Zeitgenossin von Hanna Rüggen, wurde in den vergangenen Jahren wiederentdeckt und international in großen Schauen gezeigt. In den 1990er Jahren seien es dann aber gerade Künstler gewesen, die sich dieses Domestic Material angeeignet hätten.
Und als ich vor 20 Jahren in London Kunst studiert habe, zum Beispiel angefangen habe, mich für Textil zu interessieren, da war eine Phase, da war das in der Kunstwelt noch interessanter, wenn der Künstler eigentlich ein Mann ist, dass das, was noch tradiert als feminines Material gesehen wurde, wenn das dann von einem Mann bearbeitet wurde. Damals gab es den Michael Redeker, der hat dann in Bilder reingestickt, oder den Enrico David, da gab es dann diese Umkehrung zum Beispiel. Also
Grayson Perry fällt mir dazu auch ein. Ja, der zwar nicht irgendwie gewebt, aber eben so dieses Keramik-Ding macht.
Der Grayson Perry webt auf jeden Fall, der webt nur nicht selber, der lässt sie anfertigen, so wie viele, viele andere zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen auch. Aber auf jeden Fall sind Tapisserien ein ganz großer Teil seines Oeuvres inzwischen.
Sie haben aber gesagt, dass im Prinzip Sie das nicht so richtig mit der Gender-Thematik verquicken wollen, was Sie da derzeit beobachten.
Also es ist gut, dass Frauen in der Kunst mehr Präsenz haben, es ist gut, dass Textil in der Kunst mehr Präsenz hat, aber das muss nicht unbedingt miteinander verknüpft sein, sage ich mal. Und es gibt also inzwischen natürlich auch sehr viel männliche bekannte Textilkünstler. Alighiero Ibuetti und Mike Kelly haben schon lange mit Textilien gearbeitet. Ich sehe dieses Material in der Hinsicht unemotional im Hinblick auf männlich oder Weiblichkeit.
Da sind Sie wahrscheinlich schon weiter als viele andere.
Das kann schon sein, aber es ist auch eine Thematik, die ich jetzt auch persönlich nicht so wahnsinnig interessant finde.
Bauhaus, Dada, die Expressionisten. In ihrer Hanna-Rücken-Biografie ordnet die Kunsthistorikerin Marit Paske deren Werk auch zeitlich ein. Auf der einen Seite diejenigen, die den Fortschritt verherrlichen. Auf der anderen die, die ihm skeptisch gegenüberstehen. Die Rückens standen auf der anderen. Ihr Lifestyle scheint zunächst die Ideale der Arts and Crafts Bewegung zu spiegeln, die von Großbritannien auch nach Norwegen geschwappt war. Zurück zur Natur, zurück zum Handwerklichen, nein zum Kapitalismus. Und Kunst soll der Gesellschaft dienen. Aber Hanna realisierte schnell, dass dieser romantische Wunschtraum auch eine Kehrseite hat.
We and Our Animals. Ein Familienporträt in drei Teilen. 1934. Links: Hanna Rüggen füttert die Hühner. Rechts: Hans führt das Pferd am Zügel. Pralle Farbflächen in Rotbraun und Blautönen. In der Mitte wird es dunkel. Die Familie sitzt am Tisch. Auf dem Boden, vor dem Vater, eine geköpfte Gans. Der Gänsekopf fällt. Sein Messer folgt. Die Mutter, Hanna, hält sich entsetzt die Hand vor die Augen. Aus der anderen entgleitet ihr der Teller. Eine alltägliche Situation, wie weitere akkurat aufgereihte Gänseköpfe unter dem Tisch beweisen. Blut tropft senkrecht nach unten.
Auch formal brach Hanna Rüggen mit den naturalistischen Darstellungen ihrer webenden Zeitgenossen, sagt Marit Paske.
Sie setzt den Kurs auf einen anderen visuellen Ausdruck, der im Einklang mit der modernen, modernistischen Malerei der 1930er, 1940er Jahre steht, hier in Norwegen. Und diesen Ausdruck entwickelt sie, beginnt ihn mit Elementen aus der Gebrauchskunst zu kombinieren, Muster, Ornamente. Sie schafft sich ein eigenes visuelles Universum, bewegt sich aber stets vor und zurück. Sie entwickelt sich nicht einfach in eine Richtung.
Dazu gehörte auch die Collagetechnik. Nur, dass Hanna Rüggen ihre Bildausschnitte nicht klebte, sondern im Kopf speicherte, was sie sah und las. Und dann am Webstuhl montierte.
I mean, it's quite interesting to imagine that she lived lonely. in the outskirts anywhere in the countryside, and then the information from all over the world came to her through radio, I don't know, through newspapers, the media.
Yeah.
So it's very 20th century.
Yeah. It's a slow way of blogging.
Das Weben könne man als langsame Form des Bloggens bezeichnen, sagt Marit Paske. Häufig sei ein Foto aus der Zeitung Ausgangspunkt für eine Arbeit gewesen. Auch bei dem Teppich über die Widerstandskämpferin Lieselotte Herrmann, die 1935 wegen Hochverrats verhaftet und 1938 hingerichtet wurde. Das Foto aus der Zeitung wird auf dem Teppich zu einem biblischen Szenario.
Det är helt uppenbart att hon brukar media som en kilde till sina teppe.
Die öffentlichen Medien sind eine Quelle für ihre Teppiche. Das sehen wir an Lieselotte Herrmann. Hannah Rüggen hatte ein Pressefoto von ihr in die Hände bekommen. Auf dem Foto hält Lieselotte ihr Kind auf dem Arm und füttert es. Rüggens Teppich ist fast identisch mit diesem Motiv. So geht sie auch bei dem Werk Schweden vor.
Både som en kilde, men også som en slags trigger for å skape arbeider.
Sie benutzt also viele Medien als Quellen, als eine Art Trigger für ihr Schaffen.
Also Hans und Hanna gick jo.
Hans und Hanna gingen jeden Tag zum Dorfladen auf Örlana, erzählt der Künstler Håkon Bleten, und kauften die Tageszeitung Dagbladet. Dagbladet war ihre Bibel. Dagbladet inspirierte sie zu ihren Motiven. Was auch immer gerade in der Welt los war, stand im Dagbladet.
Ja, det kan se ut som film eller
man kan das wie einen Film betrachten. Oder aber auch wie Theater. Es funktioniert wie eine Szenenaufstellung. Sie platziert die verschiedenen Figuren, die sie für wichtig erachtet, in einem Verhältnis zueinander. Das ist eine interessante Verwendung von Medien. Wir wissen, dass sie sehr gern ins Theater und ins Kino gegangen ist.
Später übte Hannah Rüggen auch Medienkritik auf ihren Wandteppichen.
Blood in the Grass. Ein Anti-Vietnam-Kriegsteppich aus dem Jahr 1966. Links ein strenges Raster aus blutrot durchzogenem Grün. Rechts der US-amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson mit Cowboy-Hut und seinem Beagle.
Die US-Presse hatte sich mitten im Krieg darüber echauffiert, dass der Präsident seinen Hund an den Ohren hochhebt. Hannah Rüggen fand das lächerlich. Sie stellt dem Mann mit dem Beagle das eigentliche Verbrechen entgegen. Im linken Teil des Teppichs den von Agent Orange getränkten Boden. Sie hatte von der Affäre vermutlich aus dem Radio erfahren, denn nach dem Krieg wurde der Rundfunk Hannah Rüggens Leitmedium. In einem Teppich, den sie 1950 zum 900. Geburtstag Norwegens webte, hat sie Radiowellen verewigt, erzählt Asshild Atzen beim Rundgang durchs Kunstgewerbemuseum. Javi Elsker heißt er.
Yes, Willow, which is a tapestry she made to celebrate the Oslo's.
Es ist ein Bild der Feierlichkeiten in Oslo mit dem norwegischen König, weil ihr Herz, wie sie sagte, für Norwegen schlug. Sie hört die Radioübertragung aus Oslo. Sie wäre gern dabei gewesen. Und so fügt sie sich selbst inklusive ihrer schwedischen Graugans in dieses Bild ein. Und sie webt mit Leinenfäden Radiowellen ein. Was sie webt, sind ihre Antworten auf das, was sie hörte. Das Radio war ein ganz wichtiges Werkzeug für ihre Arbeit.
Diese Frau, denke ich, hat uns nicht nur ein einzigartiges Werk hinterlassen, sondern auch viele gute Anekdoten. Wie wichtig ist für die Wiederentdeckung einer Künstlerin eigentlich ihre Biografie? Ein Treffen mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich in Leipzig.
Ich glaube, die Geschichte ist immer noch sehr wichtig. Ohne Geschichte ist es ganz schwer, ein auch schon mal vergessenes Werk überhaupt wieder in die erste Reihe zu bringen. Dazu gibt es einfach so unglaublich viel Angebot, so viele letztlich auch interessante, wichtige, großartige Werke, dass das alleine leider, muss man sagen, nicht reicht. Und wenn man noch mal ein bisschen zurückblickt auf die letzten Jahre und schaut, welche Künstlerinnen und Künstler wiederentdeckt wurden, dann waren das immer auch Figuren mit einer interessanten, ungewöhnlichen, aufregenden Biografie, oft auch mit einer Biografie, die Elemente enthält, die auch wieder so sehr gut in heutige Diskurse passen. Zum Beispiel Lotte Laserstein als Homosexuelle, die damit auch jetzt als Vorreiterin für viele Gender-Theorien oder Queer-Debatten der heutigen Zeit gelten kann, wo man dann auch anfängt, das in den Bildern zu suchen. Oder jetzt eben bei Hannah Rückensong diese klar politischen Aussagen in ihren Teppichen, ihre Positionierung gegen Faschismus, das passt natürlich auch wieder sehr gut in die heutige Zeit. Also auf jeden Fall ist das sehr begünstigend. Vor allem auch begünstigend, dass man mehr Anlässe hat, über diese Künstlerinnen und Künstler zu sprechen, sie zu kontextualisieren, dass sie eben auch in eine Biennale passen, die sich vielleicht eher mit aktuellen politischen Themen beschäftigt, dass es nicht nur so ein Kunstmarktkunst ist oder Sofabilder sind, die wiederentdeckt werden, sondern dass da noch andere Dimensionen reinspielen. Und diese anderen Dimensionen kommen oft nicht allein durch das Werk, sondern sehr stark eben auch durch die Biografie der Künstlerinnen und Künstler ins Spiel.
Dass Hannah Rücken wie viele Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts jetzt wieder in Museen gezeigt wird, habe aber mit dem Anspruch von Kuratoren zu tun, Dinge neu zu entdecken.
Wir leben aber jetzt ja auch nicht mehr in so einer Zeit, wo alles nur so fortschrittsgläubig auf die absolute Gegenwart guckt, sondern wichtig ist gerade auch der Blick zurück. Und gerade heutzutage, wo wir in Zeiten leben, wo man das Gefühl hat, die ganze Moderne zumindest bedarf einer Revision. Das, was bisher kanonisch war, war was vielleicht zu einseitig oder zu vorläufig. Und entsprechend ist, glaube ich, sogar bei vielen Kuratorinnen und Kuratoren explizit der Ehrgeiz da, solche unterschätzten, unbekannten oder vielleicht nur regional prominenten Positionen ans Licht zu bringen. Und das finde ich ja erstmal auch absolut wichtig und sehr verdienstvoll.
Wolfgang Ulrich sah die Teppiche von Hannah Rücken zum ersten Mal bei der Documenta 2012 und fand interessant, wie sie die Idee des höfischen Wandbehangs neu interpretiert.
So ein Medium, was zu Zeiten der Monarchie oder der Aristokratie sehr repräsentativ genutzt wurde, jetzt in Zeiten der Demokratie eher volkstümlich, wie Sie sagen, zu nutzen, wo man erstmal selbstverständlich denkt an gewisse Formen von Folklore, von sogenannter Volkskunst, von sogenannter auch naiver Kunst. Aber allein die großen Formate, finde ich, verraten dann eben doch wieder auch einen Anspruch, der so über das bloß Kleine und Alltägliche und Beiläufige hinausgeht.
In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität.
Am 9. April 1940 besetzte Nazi-Deutschland Norwegen.
Die Invasion Norwegens am 9. April, die kam ja wirklich sehr plötzlich. Norwegen war auf jeden Fall neutral. Und was interessant ist, es gab ja eigentlich sehr wenig Kämpfe.
Maria Fritsche hat sich als Historikerin auf die Besatzungszeit Norwegens spezialisiert und lehrt und forscht in Trondheim.
Im Juni flüchtet dann die norwegische Regierung zusammen mit dem König nach England. Und die Regierung bleibt ja dann während des Krieges in London als Exilregierung. Sehr bald nach dieser Periode wird ja eine deutsche zivile Administration eingesetzt. Norwegen wird ja ein Reichskommissariat unter Josef Terboven als Reichskommissar, der die Macht hat in Norwegen.
Das Weltgeschehen rückte 1940 direkt vor die Tür der Rückens. In Orlana wurde unter deutscher Besatzung einer der größten militärischen Flugplätze Norwegens von Kriegsgefangenen gebaut. Soldaten und Zwangsarbeiter, vor allem Russen und Serben, liefen täglich bei den Rückens am Haus vorbei. Hanna versuchte sie mit Nahrung zu unterstützen.
Wenn man natürlich die Besetzung Norwegens und die Besatzungspolitik in Norwegen vergleicht mit der Besatzungspolitik in anderen europäischen Ländern, dann kommt ja Norwegen immer so ein bisschen, ja, das war recht harmlos hier und vergleichsweise stimmt das natürlich. Aber es ist wichtig, da nicht sozusagen ein zu positives Bild zu bekommen. Es war eine Diktatur, die Presse war gleichgeschaltet, es gab nicht die Möglichkeit, offiziell Kritik zu üben am Staat.
Eines Tages, es schneite, kam ich nach Hause und fand das Haus voller Deutscher vor. Meine Tochter Mona war draußen und fütterte ein Kalb. Die Haustür war eingebrochen, der Schlüssel war weg. Die Deutschen suchten das Haus nach Radiogeräten ab. Damals hingen die Teppiche oben unter dem Dach mit all den Motiven, die ich in sie hineingewoben hatte. Das war ein echtes Risiko. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich das überhaupt getraut habe. Aber ich musste.
Hanna Rücken hatte Glück. Die Wandteppiche blieben unentdeckt.
Death of Dreams, 1936. Karl von Ossietzky links, mit anderen Gefangenen hinter Gittern. In der Mitte, wie in Schatten getaucht, Hitler, Goebbels und Göring, der seine Hände um den Hals eines Wehrlosen schlingt. Und auf der rechten Seite spielt Albert Einstein Violine. Der Teppich hat zwei Ebenen. Im Bildfries oben die Menschen. Und darunter ein Hakenkreuz-Dekor, das man erst auf den zweiten Blick entschlüsselt.
Karl von Ossietzky, Herausgeber der Weltbühne, wurde 1933 wegen Verrats verhaftet und landete im KZ. 1934 wurde er für den Friedensnobelpreis nominiert. Zu seinen Unterstützern zählten Albert Einstein, Thomas Mann und Willy Brandt, der damals in Norwegen im Exil lebte. Der Fall sorgte international für großes Aufsehen, auch in Norwegen. Und Hanna Rücken begann, ihre düstere Vision einer Nazi-Herrschaft zu weben. 6 Monate bevor Ossietzky der Preis zuerkannt wurde, war Death of Dreams vollendet. Ein weiterer Teppich aus dieser Zeit ist 6. Oktober 1942.
Der 6. Oktober 1942 war ein wichtiges Datum in Trondheim, da Josef Terboven, NS-Reichskommissar in Norwegen, eine Liste mit Todesurteilen gegen Widerständler präsentierte, was hier in einem Triptychon erzählt wird. In der Mitte ist Winston Churchill, der im Tower steht. Man sieht auch die Küste von England. Wahrscheinlich hat Hanna Rücken die 3 Teile unabhängig voneinander gewebt, aus dem Kopf heraus, und dann zu einem großen Teppich zusammengenäht.
There is a detail I always have to watch it. Also auf ein Detail muss ich schon die ganze Zeit starren. Der pupsende Hitler. Das passt irgendwie zu den Beschreibungen von Hanna Rücken. Auch die Geschichte mit dem Pissportblau. Das ist eine sehr direkte, rohe Bildsprache. Oder wie würden Sie das charakterisieren?
Ja, zäh, roh, direkt.
Mit Körperfunktionen hatte sie kein Problem.
Es sieht so aus, als ob Hitler giftiges Gas über der Landschaft verteilt. Aber wahrscheinlich handelt es sich bei der Ausscheidung nicht um Gas, sondern um Eichenblätter, die seit dem Mittelalter für das Böse stehen. Wir haben hier in Trondheim eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert, in der es ein ähnliches Gemälde gibt. Hanna Rücken bezieht sich mit dieser satirischen Darstellung Hitlers also direkt auf mittelalterliche Kirchenkunst. Hitler fliegt über die Landschaft mit Knut Hamsun, dem norwegischen Nazi, hinter ihm als Krähe, und mit Vidkun Quisling, dem Naziführer in Norwegen, der als fette Gans vor ihm herfliegt und ihm den Weg freimacht.
Für die Rückens ging es bis 1944 gut, trotz aufrührerischer Teppiche. Dann wurde Hans wegen Beihilfe zum Widerstand festgenommen und landete im Konzentrationslager. Eine der ungeklärten Fragen ist, warum diese Frau, die einen schwedischen Pass hatte, weil sie nämlich Schwedin war, gebürtige, und sich dezidiert politisch in ihrer Kunst geäußert hat, also bis hin zu einem pupsenden Adolf Hitler, warum dieser Frau nichts passiert ist? Also war sie geschützt oder hat sie es einfach gut verborgen, was sie getan hat?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ein schwedischer Pass hat sicherlich geholfen. Schweden war ja sehr, sehr wichtig für Nazi-Deutschland. Aber ich nehme an, dass sie nicht aufgefallen ist.
Okay, so we have to remember to turn it around when we put it back.
I think this is a special moment.
It is.
Grini, so hieß das Konzentrationslager, in dem Hans Rüggen inhaftiert war. Und so heißt auch ein Teppich von Hanna Rüggen, der gerade frisch aus der Restauratorenwerkstatt zurück ins Kunstmuseum Trondheim gekommen ist. Er liegt im Museumslager auf dem Boden, mit einem riesigen Pergamentpapier bedeckt, das Johann Börjesen, der Museumsleiter, jetzt an einer Ecke schnappt und sanft nach oben zieht.
This is the first
wow.
time we see it restored. That's
yeah.
great.
Yes, yeah, so the colors are remarkably rejuvenated.
Die Farben leuchten.
Because it has, better shape.
It's in much better shape. And of course, there have been several Hanna Rüggen exhibitions.
Es gab ja verschiedene Hanna Rüggen Ausstellungen in letzter Zeit. Und dieser Teppich hing in jeder. Aber wir haben jetzt beschlossen, dass er nach der Ausstellung in Frankfurt nicht mehr so viel reisen wird. Das wird viel mehr eingeschränkt. Typisch für Hanna Rüggen ist, dass sie ohne Skizze arbeitet. Sie fängt direkt an zu weben.
Und an diesem Teppich sieht man auch, dass die Webrichtung senkrecht ist. Sie hat also über Kopf gewebt.
Hanna Rüggen sah immer nur einen Ausschnitt dessen, was sie gerade tat. Am Webstuhl wird das bereits Gewebte unten eingerollt und in diesem Fall noch um 90 Grad gedreht. Über Monate speicherte sie ihre Ideen im Kopf.
Du weißt sicher, dass solche Tapisserien reifen. Die Farben bleichen aus und werden transparenter, viel schöner. Das Werk gewinnt durch die Einwirkung des Lichts. Als ich We Are Living on a Star vor 20 Jahren gewebt habe, fand ich die Farben zu stark und legte den Teppich bewusst in die Sonne auf einen Felsen. Es half nichts. Nach Jahren waren die hellen Rot- und grünlichen Gelbtöne etwas verblichen, aber das Blau lichtecht. Mother's Heart ist feiner geworden, auch Us and Our Animals in Malmö. Letztes Mal, als ich es sah, war es sehr lebendig und intensiv. Und ich dachte, ich werde sterben, aber das hier wird weiterleben.
Am 2. Februar 1970 starb Hanna Rüggen im Alter von 76 Jahren. Sie hinterließ weit über 100 Webteppiche.
Das ist das Faszinierende bei der Arbeit von Hanna Rüggen. Man kann ihr politisches Engagement von 1935 bis 1945 genau sehen. Denn zu der Zeit gab es große Konflikte in Norwegen. Es gab die Besatzung durch die Nationalsozialisten und auch die verheerenden Konflikte im restlichen Europa. Aber als 1945 der Frieden kommt, hört Hanna Rüggens politisches Engagement nicht einfach so auf. Nein, sie macht weiter. Und sie beschäftigt sich mit der NATO, dem Kalten Krieg. Sie war Atomkraftgegnerin, hatte regelrecht Angst vor Atomwaffen. Zu diesen Konflikten entstanden mehrere Arbeiten. Sie beschäftigte sich auch mit dem Vietnamkrieg. Sie war eine Gegnerin der amerikanischen Kriegsführung in Vietnam. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1970 war sie politisch aktiv.
Sie war politisch aktiv bis sie 1970.
Gewebte Geschichte. Die Textilkünstlerin Hanna Rüggen. Feature von Marietta Schwarz. Alle Zitate stammen aus Hanna Rüggen, Threads of Defiance von Marit Paske, erschienen bei Thames & Hudson. Sowie Hanna Rüggen, 100 Notizen, 100 Gedanken von Marta Kuzma, erschienen bei Hatje Kanz. Es sprachen Edda Fischer, Nicola Gründel, Justine Hauer, Jonas Beck, Sigrid Burgholder und die Autorin. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie: Nikolai von Kozlowski. Redaktion: Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.